Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 24. März 2024, in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Fokus der Woche und Hörerbriefecke. Sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Auf der Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der neue Hubschrauber der indonesischen Streitkräfte startet seinen ersten Einsatz zum Transport von Hilfsgütern nach Gaza. Der Auslieferungsvertrag zwischen Indonesien und Singapur wird in Kraft gesetzt. Polen schickt Soldaten nach Frankreich, um zur Sicherung der Olympischen Spiele in Paris beizutragen. Indonesiens Botschaft in Singapur führt den Oberschüler in Singapur den balinesischen Tanz vor. Die Renovierung von drei Stadien in Ost-Java unterstützt den Wandel des Fußballs. Die Agentur BPJPH führt Indonesia Global Halal Fashion ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der neue C-130J Super Hercules Hubschrauber der indonesischen Luftwaffe mit der Hecknummer A-1340 startete seine erste Mission, um die Hilfsgüter der indonesischen Volkes an das palästinensische Volk in Gaza zu senden. Man wird die Hilfsgüter mit dem Fallschirm abwerfen. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte, General TNI Agus Subianto, begleitete am Freitag, den 29. März, den Abflug des C-130J Super Hercules Flugzeugs zusammen mit 27 TNI-Soldaten, die die Hilfsgüter transportierten, auf dem Luftwaffenstützpunkt Halim Perdana Kusuma in Jakarta. In seiner Botschaft an die Soldaten forderte der Oberbefehlshaber sie auf, ihre Pflichten ernsthaft zu erfüllen, da dieser Einsatz ein Ausdruck des Vertrauens von Regierung und Staat in die TNI sei. Bei dieser Mission transportierte die TNI die Hilfsgüter aus Indonesien, die vorübergehend in Jordanien abgesetzt wurden. Bei dieser humanitären Mission für das palästinensische Volk in Gaza sind 900 Sätze menschlicher Luftschirme und 50 Sätze Low-Cost-Low-Altitude-Ausrüstung LCLA im Einsatz, um humanitäre Hilfe über die Luftabwurfmethode zu verteilen. Derzeit wird der Großteil dieser humanitären Hilfe in Jordanien von der Nationalen Agentur für Zakat Amil Agensi Basnas bereitgestellt. Indonesien und Singapur haben mit Wirkung vom 21. März 2024 ein Abkommen über die Auslieferung flüchtiger Personen in Kraft gesetzt. Der Auslieferungsvertrag zwischen Indonesien und Singapur ist eine außergewöhnliche Errungenschaft der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechts und eine sehr wichtige Geschichte diplomatischer Erfolge. Das hat der Minister für Recht und Menschenrechte der Republik Indonesien, Yasona Halauli, in einer Pressemitteilung, die am Freitag in Jakarta empfangen wurde, gesagt. Das Auslieferungsabkommen zwischen Indonesien und Singapur ist das 12. Auslieferungsabkommen, das die indonesische Regierung mit Malaysia, den Philippinen, Thailand, Australien, der Republik Korea, der Volksrepublik China, Indien, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran geschlossen hat. Laut Yasona ist das Abkommen ein Beweis für den Erfolg der indonesischen Diplomatie, da Singapur bisher nur mit bestimmten Ländern und Gerichtsbarkeiten Auslieferungskooperationen eingegangen ist. Die polnische Regierung sagte, sie werde Truppen entsenden, um Frankreich bei der Verbesserung der Sicherheit während der Olympischen Spiele in Paris zu helfen, nachdem die französische Regierung die Terrorwarnung auf die höchste Stufe erhöht hatte. Frankreich, Gastgeber der Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis 11. August stattfinden werden, kündigte eine Erhöhung der Alarmstufe an, nachdem ein Konzertsaal in Moskau angegriffen wurde, bei dem mindestens 143 Menschen ums Leben kamen. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sagte in den sozialen Medien X, dass die polnischen Streitkräfte der von Frankreich gebildeten internationalen Koalition beitreten würden, um die Vorbereitungen zu unterstützen und die Olympischen Spiele 2024 zu sichern. Die polnischen Streitkräfte selbst gaben bekannt, dass sie in dieser Angelegenheit eine Entscheidung getroffen hätten. Die Botschaft der Republik Indonesien in Singapur führte Schülern der St. Joseph Institution High School in diesem Land den balinesischen Tanz ein, um ihnen die indonesische Kultur näher zu bringen. Die Einführung der indonesischen Kultur wurde kürzlich von der indonesischen Botschaft in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Südostasien Studien der NUS und Sanggar Eka Swara Santi Singapur an der St. Joseph Institution High School durchgeführt. Der außerordentliche Professor Irving Chan Johnson, Dozent an der National University of Singapore, NUS, und Aktivist für die balinesische Kultur, sagte, dass jede Bewegung und jeder Rhythmus der balinesischen Tanzes eine Bedeutung habe, die darauf basiere, ein Spiegelbild des balinesischen Lebens zu sein. Das ist es, was den traditionellen balinesischen Tanz vom modernen Tanz wie dem Ballett unterscheidet. Unterdessen begrüßte und unterstützte der Bildungs- und Kulturattaché der indonesischen Botschaft in Singapur, Igak Satria Wibawa, das Programm. Er sagte weiter, dass die indonesische Botschaft in Singapur sehr intensiv mit Singapurern zusammenarbeitet, die Interesse und Liebe für Indonesien haben. Die indonesische Botschaft in Singapur bietet Indonesiern auch Raum für kulturelle diplomatische Aktivitäten, die vermutlich zur Zahl der in Indonesien ankommenden Touristen aus Singapur beitragen. Basuki Hadi Mulyono, Minister für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau, sagte, dass die Renovierung von 3 Stadien in Ossiafa mit einem Gesamtbudget von 266 Milliarden Rupiah durchgeführt wurde, um die Transformation des nationalen Fußballs durch die Bereitstellung einer Infrastruktur nach internationalem Standard gemäß den FIFA-Bestimmungen zu unterstützen. Minister Basuki Hadimuljono sagte am Freitag, den 9. und 20. März, dass die drei Stadien in Ossiafa das Stadion Madura Ratu Pemilingan im Bezirk Pamekasan, das Stadion Joko Samudro im Bezirk Gresik und das Stadion Delta im Bezirk Sidoarjo seien. Minister Basuki Hadimuljono erklärte, dass die Infrastruktur, die im Stadion repariert wird, das Hauptfeld, Sitzplätze für Zuschauer, Beleuchtung und andere unterstützende Einrichtungen, einschließlich Einrichtungen, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht werden, umfasst. Unterdessen sagte Muhammad Refa, Leiter des Siedlungsinfrastrukturzentrums von Ossiafa, dass die Renovierungsarbeiten für drei Stadien in Ossiafa im August 2024 abgeschlossen sein sollen. Die Indonesische Verwaltungsagentur für die Garantie der Halalprodukte BPJBH, die Indonesische Verwaltungsagentur für die Garantie der Halalprodukte BPJPH im Indonesischen Religionsministeriums hat zusammen mit Akteuren und Designern der Textilindustrie auf der Indonesia Fashion Week die Initiative Indonesia Global Halal Fashion IGHF ins Leben gerufen. Der Leiter von BPJPH, Muhammad Akil Irham, erklärte am Samstag, den 30. März in Jakarta, dass Indonesia Global Halal Fashion die Entwicklung muslimischer Mode fördern solle, was einer der strategischen Schritte sei, um Indonesien zu einem Modezentrum der Welt zu machen. Laut Muhammad Agil soll die Halal-Mode, die mit Halal-zertifizierten Textil- oder Stoffprodukten begann, Indonesien zum Modezentrum der Welt machen. Es wird auch bestätigt, dass die Entwicklung von Halal-Mode eine der Verstärkungen für die Halal-Wertschöpfungskette oder Lieferkette des nationalen Halal-Ökosystems darstellt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Sie hören, Sie hören nun Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Die erste Information kommt von der Insel Bawean in Ostjava. Die Puppenbibliothek in Surabaya, Ostjava, unterhält von Naturkatastrophen betroffene Kinder, um das Trauma der Erdbeben auf der Insel Bawean zu lindern. Der Gründer der Puppenbibliothek von Surabaya, Bahana Patria Gupta, erklärte, dass diese Aktivität unter Berücksichtigung der Tatsache durchgeführt wurde, dass die Kinder die Opfer waren, die durch das Erdbeben, das sie kürzlich in der Gegend ereignete, psychisch erheblich beeinträchtigt waren. Bahana Patria Gupta betonte auch, wie wichtig es ist, den Kindern mit Spielen Aufmerksamkeit zu schenken, die Wichtigkeit der gegenseitigen Hilfe, der Toleranz und der fließigen Lernen fordern, um das Trauma von Katastrophen zu vergessen. Die nächste Information kommt aus Sleman, Yogyakarta. Die Bauergruppe Tiwir im Bezirk Sleman der Sonderregion Yogyakarta veranstaltete am Mittwoch von der Ente ein Massenritual genannt Wiwitan, um die Traditionen des javanischen Volkes weiterhin zu bewahren. An dem Ritual, die mit einem Karneval vom Dorf Sumbersari zu den Reisfeldern begann, nahm auch der Vize-Bezirksleiter von Sleman, Danang Maharsa, teil. Der Vize-Bezirksleiter von Sleman sagte, dass die Wiwitan-Feier von der Ente einer der zu bewahrenden Kulturschätze sei. Seiner Meinung nach ist Wiwitan als eine der ersten Zeremonien zur Reisende auch ein Versuch, die lokale Weisheit aufrechtzuerhalten. Der Vize-Bezirksleiter von Sleman, Danang Maharsa, sagte, dass diese große Ente eine gute Nachricht sei, um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln zu stabilisieren, die vor einiger Zeit aufgrund der anhaltenden Trockenzeit einen drastischen Rückgang erlebt habe. Die letzte Information kommt aus Mojokerto, Ostjava. Die Stadtverwaltung von Mojokerto, Ostjava, arbeitete mit dem Designer Up Pigment zusammen, um regionale Batik auf der Indonesia Fashion Week oder IFE 2024 zu präsentieren, nachdem zuvor auf der Jakarta Muslim Fashion Week oder JMFW 2023 aufgetreten war. Der amtierende Bürgermeister von Mojokerto, M. Ali Kuncoro, brachte am Donnerstag in Mojokerto seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Batik der Stadt Mojokerto durch die IFW 2024 nicht nur auf der nationalen, sondern auch internationalen Bühne bekannter wird, sodass die Batik-Handwerker der Stadt Mojokerto zunehmend wachsen, entwickeln und wirken können. Unter dem Motto The Magnificent of Majapahit unterstreicht die ausgestellte Sammlung den Geist der kulturellen Erkundung, die Größe und den Ruhm des Majapahit-Königreichs in jedem Batik-Motiv und Design, das auf der IFE-Bühne gezeigt wird. Der auf der IFE 2024 ausgestellte Batikstoff von Mojokerto wurde vollständig von 30 lokalen Batikherstellern verarbeitet und im Industriezentrum für kleine und mittlere Unternehmen von Mojokerto unter Verwendung umweltfreundlicher natürlicher Farbstoffe hergestellt. Die Stadt Mojokerto ist seit den 1930er Jahren eines der Gebiete, in denen Batikhandwerk in Ostjava hergestellt wird. Die Batik-Handwerker der Stadt Mojokerto übernehmen meist Motivdesign, die vom Erbe des Majapahit-Königreichs und der natürlichen Umgebung inspiriert sind. Das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Voice of Indonesia, einige historische Ereignisse werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten. Wir beziehen uns auf den 30. März. Wir beginnen mit dem Nationalen Filmtag Indonesiens. Seit 1999 wurde der Nationale Filmtag am 30. März in Indonesien begangen. Die Festlegung des Nationalen Filmtages basierte auf dem Präsidialerlass der Republik Indonesien Nummer 25 von 1999, der vom dritten Präsidenten Indonesiens, B.J. Habibie, unterzeichnet wurde. Der 30. März wurde dem ersten Produktionstag des Films Darah dan Doa oder The Long March of Siliwangi von Usman Ismail in 1959. Der nationale Filmtag hat das Ziel, das Selbstvertrauen zu stärken und die indonesischen Jugendlichen zu motivieren, damit sie Errungenschaften leisten und regionale und nationale Filme aufwerten können. Wir kommen jetzt zum 30. März, dem Tag des Bodens Palästina. Land Day Palestine oder Tag des Bodens Palästina wird jeden 30. März gefeiert. Dieser Gedenktag geht auf das Jahr 1976 zurück. Zu dieser Zeit konfiszierte die israelische Regierung tausende Dunam an privatem und öffentlichem Land, das von Palästinensern bewohnt wurde. Palästinenser in Israel führten einen Massenstreik durch und organisierten Massendemonstrationen, um gegen die Besetzung ihres Landes von Israel zu protestieren. Während der Proteste am 30. März wurden rund 100 Bewohner verletzt und hunderte andere verhaftet. Für Palästinenser wird der Tag des Bodens für immer ewig bleiben und den Ausgangspunkt des Kampfes von palästinensischen Volk für ihre gerechtes und legitimes Recht, um in sein Land zurückzukehren, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen und den unabhängigen palästinensischen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu gründen. Wir beenden unser heutiges Programm mit dem Welttag der bipolaren Störungen. Zitiert von National Today, ISBD wurde dieser Gedenktag von International Society for Bipolar Disorders in Zusammenarbeit mit International Bipolar Foundation und Asian Network for Bipolar Disorders initiiert. Der 30. März ist dem Geburtstag des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh entnommen. Die Kreativität von Vincent van Gogh stand im Einklang mit seiner Geisteskrankheit. Und nach seinem Tod wurde bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. Der Welttag der bipolaren Störungen bildet und fördert die Verbreitung der Information über die bipolare Störung durch internationale Kooperationsbemühungen. Der Welttag der bipolaren Störungen soll das öffentliche Bewusstsein für physische Probleme schärfen, zu denen auch die bipolare Störung gehört. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Unread. All the times you stayed with her instead. Waking up in a night to an empty apartment alone. Should've listened to my girls day one. Feeling like a victim, hit and run. Like a curse keeping me in a coma 100 years. Now you come back crying. Tell me I'm your queen. Crying hella tears. And now she was just a friend. Every day with you felt tedious. Didn't
Voice of Indonesia.
DBC Herer, si Herer nun unser Indonesian mit dem Titel Der Präsident strebt einen Freeport Anteil Besitz von 61% an. Vergelesen von Amar Adri. Indonesiens Präsident Joko Widodo strebt den Abschluss der Verhandlungen über einen staatlichen Anteilsbesitz von 61% an PT Freeport Indonesia bis Juni 2024 an. Zitiert von Antara am Freitag, nachdem Präsident Jokowi am Donnerstag, den 28. März, an der Eröffnung des 12. Kongresses der Indonesischen Buddhistischen Studentenvereinigung oder Hikmah Budi in Jakarta teilgenommen hatte, zeigte sich Präsident Joko Widodo zuversichtlich, dass eine Beteiligung von 61% erreicht werden könne. Nachdem in den Verhandlungen mit PT Freeport Indonesia eine Einigung erzielt worden sei. Darüber hinaus schließt die Regierung auch die Überarbeitung der Regierungsverordnung PP Nummer 96 von 2021 über die Umsetzung von Geschäftsaktivitäten im Mineral- und Kohlebergbau ab. Andererseits räumte er ein, dass die Verhandlungen mit PT Freeport Indonesia nicht reibungslos verliefen. Zuvor hatte der Präsident in seiner Rede erklärt, dass derzeit 70% der Einnahmen von Freeport an den Staat gehen. Sobald sie wieder auf 61% ansteigt, werden 80% in das Land einreisen. In Bezug auf die Erklärung von Präsident Joko Widodo sagte der Minister für Energie und Bodensätze oder SDM Arifin Tasrif, dass die Vorschriften zur Erhöhung des Anteilsbesitzes der Regierung an PT Freeport Indonesia oder PTFI von 51% auf 61% vorbereitet wurden. Bezüglich der zusätzlichen Anteile ist eine Überarbeitung der Regierungsverordnung oder PP Nummer 96 von 2021 über die Durchführung von Geschäftsaktivitäten im Mineral- und Kohlebergbau erforderlich. Arifin hofft, dass die Verordnung im März dieses Jahres erlassen werden kann. Darüber hinaus sagte er auch, dass die Regierung keine weiteren Mittel für die Aufstockung von Aktien ausgeben werde. Zuvor erhielt Präsident Joko Widodo am Donnerstag, den 28. März, im Präsidentschaftspalast in Jakarta den Besuch vom Vorsitzenden von Freeport McMoRan, Richard Atkerson, der Geschäftsführerin von Freeport McMoRan, Kathleen Quirk, und dem Direktor von PTFI, Tony Wenas. Bei dem Treffen wurde die Verlängerung der Bergbaugenehmigung von PTFI erörtert. Tony Wenas gab zu, dass dies bereits im November 2023 in Washington DC, USA besprochen worden sei. Im Jahr 2018 übernahm Indonesien offiziell einen Anteil von 51% und wurde damit zum größten Anteilseigner von Freeport. Präsident Joko Widodo sagte, dass die Kontrolle dieser Anteile die Staatseinnahmen 70% der Einnahmen des Unternehmens steigerte. Das war unser Indonesien.
Listen, or would you turn around?
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm von der Bares Indonesien. Heute erzählen wir Ihnen über Pecha, ein Iftar-Menü in der Moshe Donggala, Central Sulawesi. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, in 10 Jahren hat die große Moshe Donggala im Bezirk Donggala, Central Sulawesi, eine typische Tradition, die in Generationen in jedem Ramadan Monat durchgeführt wird. Diese besondere Gewohnheit ist Faszination mit dem Menü Pecha, das nicht nur kostlich ist, sondern auch eine tiefe und bedeutsame Kultur hat. Diese Gewohnheit wird bis jetzt noch gepflegt. Das Wort Pecha stammt aus der Bugis-Sprache, was Weich oder Sanft bedeutet. Pecha ist eigentlich ein einfaches Iftar-Menü, das nur aus Reis mit Kokosmilch hergestellt wird. Auf einen Blick sieht dieses Menü wie Kokosmilchbrei aus. Zunächst wird Reis in einigen Stunden lang gekocht und langsam und ständig gerührt, damit es nicht verbrannt ist. Wenn es verbrannt ist, schmeckt es komisch und kann es die Schmackhaftigkeit reduzieren. Das Geheimnis der Köstlichkeit von Pecha-Brei liegt in Gewürzen wie Knoblauch, Zimt, Muskat, Kurkuma, Ingwer und trocken Chili. Daneben werden diese Gewürze mit Currypulver gemischt, damit der Pecha-Brei schmackhafter schmeckt. Pecha wird in der Regel gemeinsam mit der Sambal-Sauce oder manchmal mit Fisch-Sambal-Sauce oder Palumara als typisches Gericht von Central Sulawesi serviert. Am Anfang circa 1960 wurde Pecha mit einem Holzofen gekocht und am Moschehof zubereitet. Nachdem der Brei gekocht ist, wird es in die Moschee gebracht, um abgemessen und auf dem Boden angeordnet zu werden. Danach wird der Pecha-Brei zum Iftar-Menü gegessen, wenn die Moschee-Trommel dreimal geschlagen wird. Neben den Kindern werden auch Erwachsene auf die Pecha-Verteilung warten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pecha wird nicht nur als Iftar-Menü zum Fastenbrechen verzehrt. Dieses Essen soll aber auch Vorteile für die Verdauung haben. Daneben ist Pecha nicht etwas Besonderes, sondern die Tatsache, dass die Tradition der Pecha-Verteilung untrennbar für die lokale Gesellschaft seit Jahrzehnten ist. Deshalb hat jeder Bissen, der von Menschen in der Moschee genossen wird, eine tiefe Bedeutung, die sie der Tradition ihrer Vorfahren nachher bringt. Fastenbrechen mit Pecha ist eine Gelegenheit, die Zusammengehörigkeit zu feiern, Beziehungen zwischen Anwohnern zu stärken und das Kulturerbe, das von ihren Vorfahren geerbt wurde, zu schätzen. Das war Wunderbares Indonesien von Voice of Indonesia. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Lalu terbangnya putar ke kanan. Terbawa arus bermuara, menghindar tangis, sari putuskan sejenak henti, ketuk panggil berbunyi dari pintu depan berulang kali. Beningnya biaskan segenap hari lalu, semua yang telah dan yang takkan.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft arbeitet mit der indonesischen staatseigenen Eisenbahngesellschaft PT Kereta Api Indonesia KAI oder KA Wisata und Astindo zusammen, das Programm die Reisebündelpakete mit dem Zug zur Begrüßung der Eidelfitter-Feiertage vorzustellen und den Zweck von 1,5 Millionen inländischen Touristenbewegungen in 2024 zu verwirklichen. Durch dieses Programm schätzte der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno die volle Unterstützung von PT KAI oder KA Wisata und Astindo an die Erholung und die Wiederbelebung des Tourismus- und Kreativwirtschaftssektors. Er drückte seine Hoffnung aus, dass mehr lokale Touristen sich dafür interessieren und ihre Reise während der Eidelfitter-Feiertage mit KAI und Reisebüros planen werden. Darüber hinaus erklärte der Geschäftsführer von PT Kereta Api Indonesia, Hadi Surya Palapa, dass diese Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft und Astindo zwei sekundären Programme, nämlich Nyok Mudik ke Jakarta Aceh und Wisata Senin Kamis, hat. Beim Programm Nyok Mudik ke Jakarta Aceh gibt es 20 Routen nach Jakarta, die von Touristen genutzt werden können. diese Reise wird mit interessanten Reisepaketen gepackt, wie unter anderem Unterkunft, Kulinarik bis zu Reisezielen mit 30% Rabatt während der Eidelfitter-Feiertage. Außerdem bietet das Programm Wisata Senin-Kamis die Reisebüros, die ihre Leistung mit dem Zug bündeln, das Rabattangebot der Zugfahrkarte mit verschiedenen Zielorten für jede Fahrt von Montag bis zum Donnerstag an. Liebe Hörerinnen und Hörer, PT KAI präsentiert außerdem ein unabhängig verwaltetes Ramadan-Festprogramm. Dieses Programm fand vom 20. bis 21. März 2024 statt und stellte PT KAI 38.000 Sitzplätze mit der Fahrkarte für Exekutivklasse von ₹300.000, für Businessklasse von ₹250.000 und für Ekonomiklasse ₹200.000 während der Idul Fitr Feiertage zur Verfügung. Inzwischen sagte der Vorsitzende von Astindo, Paulin Suharno, wenn KAI seinen Eisenbahntransport zur Unterstützung der inländischen Touristenbewegung bietet, spielt Astindo eine Rolle als Anbieter der thematischen Reisepakete in den Regionen. Außerdem erstellt Astindo die Reisepakete in den Städten, die vom Flughafen nicht erreichbar sind. Mit diesen Paketen können die Touristen trotzdem mit dem Aktionspreis von Hotels, Attraktionen und Zugfahrkarten reisen. Das war dies und das von Voice of Indonesia. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Keroncong-Lied. Heute spielen wir versi ein Keroncong-Lied mit dem Titel Gado Gado Jakarta. Gesungen von Orkes Keroncong Rumput für die 2015 auf Initiative einer Amerikanerin namens Hannah gegründet. Alles begann als Hannah 2014 am Dharma Siwa Stipendien Programm des Indonesian Institute of Arts oder ISI in Solo teilnahm. 9 Monate lang studierte und spielte Hannah Keroncong Musik, bis sie sich in den Keroncong verliebte. Nach ihrer Ankunft in Amerika versammelte Hannah ihre Freunde und gründete Orkes Keroncong Rumput, eine Musikgruppe, die sie dafür einsetzte, die indonesische Musikrichtung Keroncong in der Welt bekannt zu machen. Eines der Lieder, die sie sangen, hieß Gado Gado Jakarta. Das von Oci Nur Hashim geschriebene Lied wurde in den 1950er Jahren veröffentlicht und von Ivo Nila Krishna populär gemacht. Es erzählt die Geschichte eines der traditionellen kulinarischen Gerichte des Betawi-Stammes in Jakarta, nämlich Gado Gado. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Gado Gado Jakarta von Orkes Keroncong Rumput. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Satu bungkus nyapo 5 rupiah Pangap mat pulang bo sudah sedia Mpo samina malas ketemu Semua ada tahu go
cepek udang campur-campur. Bilambok minabong malas belanja, beli gado-gado dari Jakarta.
Indonesia. Voice of Indonesia.